Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Music Lab Powered by Yamaha. Mir sitzt heute live fast gegenüber, wenn wir die Folge für morgen ausstrahlen, Marvin Frey. Grüß dich, Marvin. Servus.
Hallo Patrick, ich grüße dich. Ein wunderschöner Sonntag.
So einen schönen Sonntag, genau. Aber so knapp vor Release waren wir auch noch nie dran, oder?
Ja, wie ist das, wie sagt man doch, unter Druck entstehen Diamanten.
Schauen wir mal. Wie geht's dir?
Danke, sehr gut. Üben läuft gut. Hab so ein paar neue Erkenntnisse irgendwie für mich auch gewonnen, beziehungsweise auch wieder zurückgefunden.
Kannst du einen teilen davon?
Eine Erkenntnis? Ja, 15 Minuten üben funktioniert einfach richtig gut.
Ah, geil.
Also das ist einfach echt so der Sweet Spot, wo ich merke, wenn ich 15 Minuten mir eine Sache vornehme und daran arbeite, dann kann ich die Konzentration echt aufrechterhalten. Und dann mache ich 5 Minuten Pause. Und dann habe ich zum Beispiel da auch gemerkt, wirklich Pause machen. Weißt du, also nicht am Handy rumdaddeln, nicht irgendwie sofort wieder Musik hören oder sich Noten anschauen oder sowas, sondern wirklich mal dem Kopf die Möglichkeit geben, das, was gerade passiert ist, sacken zu lassen. Das war eine tolle Erkenntnis oder ist eine tolle Erkenntnis.
Voll, ja. Das fällt mir oft voll schwer, aber ich merke es auch regelmäßig, wenn ich das schaffe, also Handy aus der Hand legen, fällt mir inzwischen ein bisschen leichter wieder, aber wirklich so nichts machen, also wir haben so ein ganz cool, so ist kein Balkon bei uns im Proberaum, aber so man kann sich die Treppen einmal rausgehen, ist man quasi in der frischen Luft. Das mache ich voll gern dann so, einfach 5 Minuten sich da hinstellen, kurz ein bisschen das in der Baustelle vorne dran, ein bisschen dazu gucken, was da so passiert. Und dann geht man wieder rein. Das ist echt, das ist ein krasser Gamechanger. Letztens war ich spazieren, einfach mal in der Übepause. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Das war richtig
aber
geil.
Aber länger als 5 Minuten.
Einfach so einmal um den Parkplatz. Ja, das waren 10 Minuten, einmal um den Parkplatz rumgelaufen. Aber es war echt voll gut, weil, also das ist genau, was du sagst, ne? Der Kopf ist einfach wirklich so, nochmal so wie so ein kleiner Reset und man hat das Gefühl, man ist nochmal konzentrierter bei der nächsten Übung, bei der Sache, als wenn man einfach dann so wie am Handy ist, sich doch mal Noten anguckt oder Musik hört oder keine Ahnung
was. Voll, ja. Und man
E-Mails checkt im schlimmsten
Fall. Man hat auch, also ich hatte danach dann das Gefühl, dass die Übesession insgesamt viel produktiver war.
Mhm.
Alles, also unabhängig von diesen 15 Minuten jetzt, sondern so dieses Komplette, es war einfach ein gutes Gefühl, als ich die Trompete dann wieder eingepackt habe. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in unser Thema rein. Und zwar, wir hatten uns ja ausgesucht, dass wir über den Unterschied Erwachsene versus Kinder beim Erlernen eines Instruments. Richtig?
Ich habe noch Selbstwirksamkeit aufgeschrieben und das geht da rein auf jeden Fall.
Ach so, ja, so hatte ich das auch. Also das war für mich eine Unterkategorie quasi davon.
Ah.
So, aha, aber es ging, okay. Weil ich glaube nämlich, dass die Selbstwirksamkeit bei Kindern viel, viel höher ist wie bei Erwachsenen.
Okay. Weil?
Weil dieses, ich glaube zum Beispiel, dass Kinder halt so voll mit diesem Spielen an die Sache rangehen und nicht über theoretisches Wissen und über Analyse und Vergleich. Das sind für mich, glaube ich, die zwei riesigen Unterschiede. Vor allem Vergleich und Analysieren. Und bei Kids ist es einfach, die gehen da rein, die haben eine, die freuen sich daran, die bewerten das auch gar nicht. Die freuen sich über ganz kleine Schritte, die sich irgendwie ändern. Und ich glaube, dass sich solche Dinge am meisten bei Leuten setzen.
Mhm. Also quasi so ein Weg von so einem, ich versuche erstmal so kognitiv zu durchdringen, wie das Instrument funktioniert und was ich da eigentlich alles machen muss, versus ich setze einfach mal an und gucke, was passiert, ohne jetzt da so groß mit so einer Bewertungsinstanz über dem Kopf rumzulaufen und alles irgendwie auf die Goldwaage zu legen und alles sofort versuchen, verstehen, einzuordnen und sowas. Das meinst du, ne?
Richtig, genau. Weil das bei denen ist zum Beispiel auch, finde ich, also bei denen meine ich jetzt die Kinder, ne? Aber zum Beispiel das Ziel von denen ist, Neugier ist der Motor. Im Sinne von, die werden motiviert und bewegt durch Neugier. Während wir Erwachsene uns sofort sagen, wir müssen uns Ziele setzen. Wir brauchen ein klares Zielbild quasi, wo wir hin müssen. Und dann entsteht automatisch dieser Vergleich, ja, wo sind andere in dem Alter zum Beispiel schon mit dem Ziel oder warum dauert das bei mir so ewig lang? Und aber diese Neugierde als Motor zu sehen, das erstens finde ich ist ein schönes Bild und zweitens finde ich, sieht man das bei Kindern immer total. Die sind total begeistert. Ich weiß nicht, weil jetzt wieder Trompete, als ich letztens einem in Montabaur Musikgymnasium einem beigebracht hatte, so der jetzt in der 5. Klasse angefangen hat, dass man beim D den Ausgleichszug quasi benutzt, war das für den, boah, das ist ja wie bei der Posaune, weißt du, und sofort sind da wieder Bilder für den im Kopf und die hören dann aber sofort, ah, wenn ich das rausziehe, wenn der Weg länger wird, dann wird der Ton tiefer, so, weißt du, und wann auf einmal war da für die, das klingt jetzt für Leute, die das hören, denken so, ja, Digga, natürlich, ist logisch, ne, aber für Kinder ist das, war das, der hat gestrahlt, das war unglaublich, so, und das war so schön zu sehen. Und da dachte ich so, Mensch, der hat jetzt heute was mitgenommen irgendwie. Ja. Weißt du, allein aber auch schon wieder so jetzt mal im übertragenen Sinne, warum klingt halt eine Tuba tiefer, so weil es einfach ein längerer Weg ist, weißt du? So und dementsprechend, also das war für ihn was ganz Besonderes zu sehen, dass wenn man den Weg verlängert, der Ton tiefer wird.
Ja, das finde ich spannend, genau. Wir kamen ja so ein bisschen auf das Thema, weil wir festgestellt haben, dass du ja relativ viel auch mit, durchs Landesmusikgymnasium logischerweise, viel mit Kids arbeitest. Nicht gar keine Kinder mehr als Schülerinnen und Schüler habe, sondern eher mit Erwachsenen arbeite. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, sich anzugucken, wie man da verschieden herangehen kann, wenn die zum ersten Mal ein Instrument lernen. Und ich finde das ganz interessant. Die Frage ist nicht von mir, die habe ich letztens auch aufgeschnappt über einen Interviewgast. Und das versuche ich ganz oft im Unterricht zu machen, wenn Erwachsene kommen, weil die Gefahr ist natürlich ultra stark da, dass man ganz viel den Leuten versucht zu erklären, was da wie so physikalisch passiert, was in ihrem Körper passieren muss, damit das Instrument funktioniert. Aber das führt ja oft dazu, dass sie jeden Schritt, bevor die das Instrument ansetzen, hinterfragen und so gucken wollen, okay, mache ich das jetzt wirklich richtig, atme ich wirklich ordentlich ein, bin ich da irgendwie ready to play und so. Was ich super oft mache, also ich versuche die oft so zum Spielen zu bringen, dass wir so Vorspielen, Nachspielen machen, einfach so, ohne zu bewerten, damit die so ins Spielen kommen und weg von diesem, ich denke nach, was ich da machen muss. Und dann aber versuche ich super oft so herauszufinden, was die gedacht haben, wenn es gut war. Also die quasi im Nachhinein so zu einem Nachdenken anzuregen und quasi diesen Erkenntnisgewinn selber haben und so dieses, ja, so dieses Forschende oder diese Goldgräberstimmung so ein bisschen selber versuchen zu etablieren. Also das andersrum aufzuzäumen, das Pferd, anstatt dass sie quasi vorher möglichst viel richtig machen, versuche ich quasi, wenn sie es richtig machen, dass sie dann auf den Trichter kommen, warum sie es richtig gemacht haben. Mhm. Weil ich auch der Meinung bin, wie du, dass diese Neugierde bei uns allen wahrscheinlich der größte Motivationsfaktor ist, den man so haben kann. Wenn ich irgendwas wirklich wissen will, dann tauche ich da in ein Thema, in ein Instrument, ist ja egal welches, voll tief ein. Und bin voll motiviert, dann noch mehr zu erfahren drüber. Und wenn das so ist, naja, mein Lehrer hat gesagt, ich muss das so und so machen, damit da ein Ton rauskommt und der gut klingt. Naja, dann mache ich das vielleicht irgendwie 3, 4, 5 Mal und dann vergesse ich es aber auch wieder, ne? Weil es nicht so mein Anliegen ist, da jetzt möglichst krass drauf zu klingen. Ne?
Voll. Und bei zum Beispiel, was ja auch immer dann deutlich ist, zum Beispiel, wenn du beim Üben oder im Unterrichten einen Fehler machst, ja, dann ist es bei Kindern sehr häufig so, dass das eher so eine Art Teil des Spiels ist. Weißt du, so, ah, okay, so, Mist, jetzt bin ich da einmal links abgebogen, das war aber falsch, so, ich muss eigentlich wieder auf den Weg, so, weißt du, so, also das kriege ich immer mit, dass die sich gar nicht so mega darüber ärgern, ja, sondern die sehen das eher als so, okay, es ist jetzt ein Spiel, wir sind einmal falsch abgebogen, wir gehen jetzt aber wieder zurück und probieren es nochmal. So diese Herangehensweise, während das bei Erwachsenen sehr häufig so ist, dass das dann ein Problem darstellt, ja. Die versuchen dann eher Fehler zu vermeiden und alles perfekt zu machen und Kinder sehen das sehr häufig so als Chance, ja. So, das liest man ja auch in vielen anderen Bereichen irgendwie dann, dass Fehler eigentlich Chancen sind oder dass Fehler erst dann Fehler ist, wenn du es zweimal machst. So, weißt du, und diese Herangehensweise finde ich total spannend zu sehen, weil durch Fehler lernen entsteht auch automatisch Flow und Kreativität, weißt du so. Also das ist, du bist dann eigentlich in diesem Spiel die ganze Zeit drin. Mhm. Ich habe das kommt so ein bisschen da von dieses, es gibt ein Buch von Daniel Cole, das heißt Erfolg braucht kein Talent.
Ah, nice, okay.
Ja, und da geht es da geht es eigentlich sehr detailliert um, wie wir lernen können und was das eigentlich, was da in unserem Kopf quasi passiert. Das ist nochmal eine Folge für sich, glaube ich. Aber das Buch kann ich sehr empfehlen.
Ist das für Musik oder ist das allgemein für, egal was man lernen möchte?
Also er hat viele Beispiele, die in der Musik stattfinden, aber es ist eigentlich auch ziemlich viel Sport. Mhm. Bobby Schuh hat mir das Buch empfohlen.
Ah, cool.
Genau. Er hat auch noch so ein anderes Buch, so ein kleines, das heißt 52 Tipps fürs Lernen, glaube ich. Unter Vorbehalt sage ich das jetzt. Das können wir vielleicht nachher nochmal kurz recherchieren. Mhm. Aber sehr, sehr und sehr, sehr verständlich geschrieben, also überhaupt nicht mit großen Fachbegriffen oder sowas so. Ja,
spannend. Ich glaube auch, das große Problem, ist das falsche Wort wahrscheinlich, aber das, die große Hürde, die man, glaube ich, als Erwachsener, wenn man Instrumente lernt, einmal gehen muss, ist genau dieses Vergleichen zu vermeiden, ne, was Kinder wahrscheinlich nicht so haben. Also ne, bin ich jetzt für mein Alter gut genug oder warum können das andere, die genauso alt sind wie ich, schon viel besser? Und das ist ja oft so eine Diskrepanz, dass man im Erwachsenenalter was lernt, was man dann zum Beispiel sich vergleicht mit jemandem, der genauso alt ist, aber das Instrument halt viel, viel länger schon spielt und sich dann nicht hinterfragt, ah krass, warum kann der das und warum ich das nicht? Aber das ist der falsche Vergleich. Ja, ne? Also im besten Fall vergleicht man sich mit der Version von gestern oder mit der Version von vorher, anstatt mit anderen Leuten. Aber ich glaube, das den Leuten bewusst zu machen, dass musikalisches Lernen da auf eine Art und Weise so ein bisschen bewertungsfreier passieren muss, obwohl Musik ja irgendwie immer so eine Bewertungskomponente oft ja drin hat, ist, glaube ich, echt voll die Schwierigkeit, da so hinzukommen, wenn man das im Erwachsenenalter lernt. Das stelle ich zumindest super oft im Unterrichten fest, dass sich da voll viele Schüler schwer tun, da so ein bisschen, was du vorher so schön meintest, mit so Fehlervermeidungsstrategien an den Tag zu kommen, weil die halt dann super oft so sich vergleichen und dann möglichst viel richtig machen wollen und dann, aber weil sie möglichst viel richtig machen wollen, anfangen Sachen falsch zu machen.
Genau. Einfach, ne? Ja, total. Und ich glaube, dieser Vergleichspunkt, der ist unfassbar groß. Bei die Kids haben das schon auch natürlich, so innerhalb der Klasse dann zum Beispiel, oder in dem Fall von der Schule, wenn dann gibt es die Big Band 1 und die Big Band 2 und natürlich wollen alle in die Big Band 1 und dann denkt man auch, ja, warum bin ich da jetzt noch nicht drin? So, ne? Aber das passiert alles auf so einer Basis, die für uns zumindest als Erwachsene von außen gesehen immer noch eine spielerische Perspektive hat. Ich kenne das aus meiner eigenen Zeit als Schüler dort. Das ist natürlich nicht immer Spaß. So. Das ist schon auch eine Art von Vergleich, die da passiert. Aber im Unterricht selbst, das gemeinsame Arbeiten mit dem Lehrer ist, finde ich, immer diese spielerische Herangehensweise. Und das finde ich total erfüllend, auch für den Lehrer, muss ich ganz ehrlich sagen. So.
Mhm. Hast du noch in deinem Unterrichten so ein paar Kniffe, nenne ich es mal in Anführungszeichen, von denen du weißt, dass du, wenn du so spielerische Elemente reinbringst, dass es auf jeden Fall so wegführt von diesem Bewertungsding? Also nutzt du, es ist ja quasi so Richtung, die Frage geht so in Richtung Gamification sowas, ob du so Sachen nutzt, so wie...
Ja, also bei denen, was immer, finde ich, total gut funktioniert, ist im Generellen einfach, wenn du Dinge bildlich beschreibst, ja, also wenn du mit Bildern arbeitest. Aber ich habe zum Beispiel eine Sache, ist ein Trompeten-Ping-Pong quasi, so der eine dreht sich in die Ecke von dem Raum, der andere dreht sich in die andere Ecke vom Raum und wir definieren vorher einen Tonraum, sagen wir, von C bis C, das wäre jetzt schon ein bisschen advanced, oder du nimmst halt nur die Quinte von C bis G und sagst, in dem Tonraum spielen wir uns jetzt Bälle hin und her, Töne. Ich spiele dir eine Melodie vor, du spielst die nach. Und dann jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, der Schüler, Schülerin darf mir auch eine Melodie vorspielen und ich muss die nachspielen. Ja, also das ist dann, weil dann löst du dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis auf, weil er darf mit dem Ball auch zurückspielen und ich spiele das nach, was er entwickelt hat, die Idee. Ja, und dadurch entsteht so ein Gleichgewicht und dadurch ist nicht so, dass der Lehrer guckt von oben runter und schaut, machst du das richtig? Ja, und je nachdem, wie, also wenn ich dann mit denen in der Oberstufe das mache, da ist dann natürlich der Schwierigkeitsgrad schon teilweise höher, vor allem, weil da manche auch dabei sind, die das dann studieren wollen oder schon Jungstudenten sind. Da mache ich da manchmal auch einen Fehler, so, weißt du? Und dann ist das so, also ist ja auch, was heißt Fehler? So, ich jetzt hier gerade mache ich Anführungsstrichen, das sieht man nicht, aber so, ne? Aber das ist dann, ist ja auch normal. Also wir machen ja alle Fehler, aber dann sage ich ja, spiel's nochmal und dann beim zweiten Mal klappt's. Weißt du so? Und dann sind wir quasi auf dieser Ebene von, wir spielen gerade miteinander. Und das ist irgendwie, das mache ich meistens am Schluss oder am Anfang. Je nachdem, um zu schauen, wie ist gerade die Stimmung, wie sind wir miteinander. War es ein stressiger Tag in der Schule, dann ist vielleicht ein Spiel am Anfang gut. War es eine sehr intensive Stunde, dann spielen wir am Schluss nochmal. Weißt du so, also dieses, mit Spielen meine ich jetzt zum Beispiel dieses Spiel irgendwie. Und das finde ich total hilfreich. Ja, weil mir das auch als Lehrer immer wieder deutlich macht, so eigentlich geht es ums Trompete spielen und nicht Trompete analysieren und nicht Trompete vergleichen oder sowas. Weißt du, das geht ums Spielen. Wir wollen ja Spaß zusammen haben mit dem Musizieren.
Ja, absolut. Ja, das finde ich cool. Es geht so in eine ähnliche Richtung, wie was ich vorher meinte mit diesem, wir machen bei uns immer so einen Drumbeat an und dann einfach so oft auf einem Ton, um so ein bisschen so dieses aufzulösen, dass man so starr irgendwas abspielt. Vor allem am Anfang, wenn, also ich finde, bei Erwachsenen sind wir ja stark schon, dass sie oft eigentlich ein ganz gutes Rhythmusgefühl haben, aber mit Noten lesen sich dann oft schwer tun. Das heißt, eigentlich könnte man schon schwere Rhythmen spielen, theoretisch. Die können sie aber nicht lesen. Das heißt, man macht das oft mit Vorspielen, Nachspielen. Wenn man dann schwerere Sachen eigentlich spielen kann, die verstehen, aber nicht lesen können. Das finde ich immer ganz cool, wenn man dann das so so auf dem Weg versucht runterzubrechen und dann mit Variablen, wie du schon vorher meintest, Tonraum definieren, entweder auf einem Ton, innerhalb von einer Quinte oder sowas. Das machen, ja, aber ist cool.
Ja, das ist sehr erfüllend. Ich glaube, und da sind auch sind der Fantasie oder der Ideen keine Grenzen gesetzt. So, ne? Das kann man noch total ausbauen.
Ja.
Und das Einzige, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, wenn man so, glaube ich, zurückhört, ist, natürlich ist Spielen unfassbar wichtig und trotzdem ist es aber auch sehr wichtig, eine klare Struktur zu haben, ne, im Unterrichten. Also natürlich, wenn ich sage, das Hauptziel ist, dass wir spielen, Trompete spielen wollen, heißt das nicht, ja, alles egal, lass uns einfach nur eine gute Zeit haben, so, ne? Sondern da muss schon eine klare Struktur auch irgendwie vorhanden sein im Unterricht und vor allem auch technisch, so. Ich glaube, das zeichnet sich ja auch immer wieder aus, wenn wir auch über andere Themen sprechen, so, dass man da schon einfach, ja, einen Fahrplan braucht, an dem man sich orientiert, ne?
Absolut, ja. Ja, gehe ich mit. Das ist ja, glaube ich, unabhängig vom Alter.
Genau.
Also,
genau.
Technik, Grundlagen auf dem Instrument. Die brauchst du einfach, um auch dann irgendwie gestalterisch tätig werden zu können auf dem
Instrument. Genau, dass du einfach die Freiheit bekommst, die Ideen, die du im Kopf hast, auch wirklich aufs Instrument zu übertragen. So, ne, da gibt es natürlich immer wieder manche Purzelbaumkinder, die das einfach von sich aus, wie soll ich sagen, direkt eine Nähe zu dem Instrument haben. Die gibt's, aber es gibt auch genau die anderen so. Und da ist es, finde ich, wichtig, bei beiden einen Fahrplan zu haben, wo man weiß, alles klar, da müssen wir lang.
Voll, ja. Ich hätte noch, weil du vorher auch zwei Bücher empfohlen hast, ich hätte noch eins hinten raus, was ich hier noch liegen habe, was in eine ähnliche Richtung geht. Das ist eine Doktorarbeit von Leonie Kasparik, heißt die. Üben? Nein, kein Bock. Der Untertitel ist Selbstwirksamkeit und intrinsische Motivation zum instrumentalen Üben. Ist ein Hit. Finde ich gut. Ist wissenschaftlich geschrieben, logischerweise, weil es eine Promotionsarbeit ist. Aber lohnt sich trotzdem auf jeden Fall. Also für alle, die da in die Richtung da tiefer eintauchen wollen, gibt es den Tipp. Wir recherchieren auf jeden Fall deine 52 Tipps.
Ja, ne? das
reichen wir nach in die Shownotes. Und dann würde ich auch sagen, mal einen Sack zu, Marvin, oder? Oder hast du noch was?
Ich habe nichts, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr noch Tipps habt, was ihr beim Unterrichten oder in eurem Unterricht von eurem Lehrer vielleicht an Spielen mitbekommen habt. Dafür könnt ihr uns entweder auf Instagram schreiben oder eine Mail
an musiclab@what-is-practice.de.
Genau, und wir hoffen, ihr habt viel Spaß beim Hören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut, servus.
Ciao.